sich der blutige Krieg in Tschetschenien,
Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern,
nationalistischen Rechtspartei,
die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich.
Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax.
Im linken Medienspiegel im Juli haben wir einen Schwerpunkt zur Umweltkrise. Diese wollen wir in drei Artikeln in ihrer Komplexität darstellen und dass sie nicht mit Aufforstung oder CO2-Bepreisung zu lösen ist. Außerdem geht es um das Sicherheitsgesetz 2.0, das das Tor-Netzwerk illegalisieren könnte, um die tödlichen Folgen der BRD-Flüchtlingspolitik und um den Aufstand in Algerien. Beginnen wollen wir im Juli mit unserem Schwerpunktthema der Umweltkrise. In einem ersten Artikel wird es um das Baumsterben in Mitteleuropa gehen. Dann wollen wir über den Klimawandel und wie er nachweisbar ist im Schwarzwald euch informieren, ehe wir zu den Gefahren einer verkürzten Klimapolitik, die sich nur auf CO2 beschränkt, kommen. Und beginnen wollen wir mit dem Artikel von dem Online-Wissenschaftsmagazin Cynex. Der Artikel erschien ausführlicher zuvor in der Nature im Herbst letzten Jahres und ist vor allem erstellt worden von Forscherinnen aus Berlin, Wien und Oregon. Und der Artikel heißt Neues Baumsterben in Mitteleuropa.
Waldsterben 2.0. Seit den 1980er Jahren ist das Baumsterben in Mitteleuropa nicht weniger geworden. Im Gegenteil, in den letzten 30 Jahren haben sich betroffenen Waldflächen sogar verdoppelt, wie nun eine Studie enthüllt. Statt durch sauren Regen und Schadstoffe, wie beim Waldsterben 1980er Jahren, sterben heute jedoch immer mehr Bäume durch die Folgen des Klimawandels, Borkenkäfer oder Abholzung, wie die Forscher im Fachmagazin Nature Communications berichten. In den 80er und 90er Jahren war das Waldsterben ein großes Thema. Vor allem der von der Luftverschmutzung verursachte saure Regen setzte den Baumbeständen damals stark zu. Mancherorts starben ganze Waldgebiete ab. Seitdem strengere Emissionsrichtlinien gelten, hat zumindest diese Form des Baumsterbens nachgelassen. Der Wald schien auf dem Wege der Besserung, so dachte man jedenfalls bislang. Doch gerade im Jahr 2018 sorgen die Wälder erneut für Schlagzeilen. Denn der extrem trockene Sommer 2018 hat vielen Waldbäumen in Deutschland, aber auch in anderen Ländern schwer zugesetzt. Hinzu kommt in vielen Nadelwäldern ein schwerer Befall mit Borkenkäfern, durch den Tausende von Bäumen absterben und gefällt werden müssen. Aber ist das nur ein einmaliger Ausreißer oder steckt ein Trend dahinter? Um das herauszufinden, haben Cornelius Semm von der Humboldt-Universität Berlin und sein Team 24.000 Satellitenbilder aus der Zeit von 1984 bis 2016 ausgewertet und verglichen. Anhand dieser Aufnahmen konnten sie die Entwicklung der Kronendichte und den Waldzustand für rund 30 Millionen Hektar Wald in Mitteleuropa nachvollziehen und bewerten. Das überraschende Ergebnis: Das Waldsterben hat nie aufgehört. Stattdessen hält das Baumsterben in Mitteleuropa schon seit 30 Jahren an und hat sich sogar verstärkt. Die Mortalität in den Wäldern ist pro Jahr um 2,4% gestiegen. Dadurch hat sich die vom Baumsterben betroffene Waldfläche seit 1984 verdoppelt, berichten Senf und seine Kollegen. War anfangs im Schnitt noch 0,5% der Waldfläche pro Jahr betroffen, so waren es 2015 bereits 1%. Im Klartext bedeutet dies, heute reißt die Baummortalität sogar mehr Lücken in die Wälder Mitteleuropas als auf dem Höhepunkt des Waldsterbens vor 30 Jahren. Jedes Jahr gehen Bäume auf einer Fläche von rund 3000 Quadratkilometern verloren, wie die Forscher berichten. Dies entspricht etwa der Fläche des Saarlandes. Dass dieses neue Baumsterben bisher trotzdem kaum aufgefallen ist, liegt an seinem schleichenden Fortschreiten. Betroffen sind nicht mehr ganze Bestände auf einmal, sondern einzelne Bäume, die im Wald verteilt stehen. Die Ursachen für das anhaltende Baumsterben sind heute allerdings andere als noch vor 30 Jahren. Setzen damals vor allem Schadstoffe und saurer Regen den Wäldern zu, sind es heute vor allem die Folgen des Klimawandels. Zunehmende Trockenheit und steigende Temperaturen schwächen die Bäume und begünstigen einen Schädlingsbefall. Dazu kommen häufigere und stärker werdende Stürme, die Bäume entwurzeln und brechen. Winterstürme und Borkenkäfer, welche sich durch die warmen und trockenen Bedingungen rasch vermehren, verursachen großflächige Baummortalität, sagt Senf. Er hält es daher für sehr wahrscheinlich, dass dieses Baumsterben weiter anhalten und sogar noch zunehmen wird. Ein weiterer Grund ist der seit den 1980er Jahren stark gestiegene Holzeinschlag in Mitteleuropa. Während früher dafür ganze Bestände komplett abgeholzt wurden, werden heute dafür immer nur einzelne Bäume gefällt. Aber auch das reißt Lücken in den Wald. Eine Verdopplung der Baummortalität innerhalb von 33 Jahren, wie hier beobachtet, repräsentiert eine substanzielle Veränderung in der Ökosystemdynamik der Wälder, konstatieren die Forscher. Das hat auch große Bedeutung für den Erhalt der Artenvielfalt und die Kohlenstoffspeicherung der Wälder. Denn das Baumsterben betrifft vor allem alte und große Bäume. Und gerade sie sind wertvolle Lebensräume für Tiere und effektive CO2-Senken.
Willkommen jetzt zu unserem zweiten Artikel, zu unserem Schwerpunktthema Klima- und Umweltkrise. Er ist erschienen in dem Energiewende-Magazin der Elektrizitätswerke Schönau, die alle zwei Monate erscheint. Und dieser Artikel ist aus dem Energiewende-Magazin Mai-Juni. Und die Elektrizitätswerke Schönau sind neben Naturstrom und Greenpeace Energy einer der Ökostromanbieter in der BRD. Und der Artikel heißt »Zwischen Dürre und Starkregen«. Der Klimawandel ist im Schwarzwald längst nachweisbar. Er stellt Land- und Forstwirtschaft, Wasserversorgung und Bauplanung vor große Herausforderungen.
Im deutschen Südwesten ging 2018 ein Wetterjahr der Superlative zu Ende. In Furtwangen, in mittlerem Schwarzwald, wo eine private Wetterstation seit 40 Jahren Wetterdaten erfasst, waren seit April durchgehend alle Monate, zum Teil erheblich, zu warm. Die milde Witterung wurde auch im Dezember deutlich. Auf 950 Metern Höhe, wo in früheren Jahrzehnten um die Weihnachtstage schon mal bis zu 1,80 Meter Schnee lagen, blieben die Wiesen schneefrei. Die Temperatur in Furtwangen lag im Wetterjahr 2018 um 1,7 Grad über dem Mittelwert der vergangenen vier Jahrzehnte. Zwar wurden die Temperaturrekorde des Hitzejahres 2003 nicht ganz erreicht, die Trockenheit im Sommer hingegen war noch dramatischer als im Jahrhundertsommer, 15 Jahre zuvor. Nur 187 Liter Niederschlag pro Quadratmeter fielen 2018 binnen dreier Monate. Im Jahr 2003 waren es immerhin noch 211 Liter gewesen. So extrem das Jahr und speziell der Sommer 2018 waren, die Entwicklung passt zum langfristigen Trend, den auch die Furtwanger Messdaten zeigen. In der Zeit nach der Jahrtausendwende war der Sommer im Mittel um 1,2 Grad wärmer als in der Zeit davor. 1,2 Grad mögen wenig klingen, doch diese Differenz entspricht einer Verschiebung der Klimazonen um rund 200 Höhenmeter. Auf 900 Meter war es 2018 so warm wie früher auf 700 Metern. Die Furtwanger Beobachtungen zeigen exemplarisch den Trend, der im gesamten Schwarzwald und darüber hinaus erkennbar ist. Seit 100 Jahren steigen die Temperaturen, seit den 1970er Jahren signifikant, sagt Rüdiger Glaser, Professor für Physische Geographie an der Universität Freiburg. Und die Temperaturen stiegen zuletzt sogar immer schneller. Es tritt damit ein, was Klimaforscher erstmals vor über 100 Jahren schon anhand theoretischer Überlegungen prognostiziert hatten. Mit steigendem CO2-Gehalt in der Atmosphäre erhöhen sich auch die Temperaturen, weil das Abgas aus Verbrennungsprozessen jedwede Art von Wärme einfängt, wie das Glas eines Treibhauses. Das zeigt sich auch im Winter. Die Schneedeckendauer ist inzwischen um 2 Wochen verkürzt, so Professor Glaser. Auch an der Wetterstation in Fort Wangen ist der Rückgang der Schneehöhe deutlich. Seit der Jahrtausendwende ist sie im Januar im Vergleich zu den früheren beiden Jahrzehnten um 31% geschrumpft. Weniger deutlich als der Trend bei Schnee und Temperaturen zeigen sich die Entwicklungen der Niederschläge. Dort registrierte man an der Furtwanger Station zwar insgesamt eine leichte Abnahme, allerdings ist diese Entwicklung aktuell so unscharf, dass sie sich noch im Rahmen statistischer Zufälligkeiten bewegen könnte. Über das ganze Jahr gesehen lagen die Regenmengen seit der Jahrtausendwende um 5% niedriger als zuvor, wobei die Mengen im Januar, Mai und Juli gegen den Trend leicht zunahmen. Im Schwarzwald seien die Winter in der langjährigen Betrachtung insgesamt bereits feuchter geworden, die Sommer hingegen trockener, sagt Glaser. Und Forscher rechnen mit einer Fortsetzung dieses Trends. Die Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg geht in der 2012 veröffentlichten Broschüre Klimawandel in Baden-Württemberg davon aus, dass die Winter in manchen Regionen künftig um bis zu 35% mehr Niederschlag bringen werden, wobei die Anzahl der Frost- und Eistage deutlich zurückgehe. Solche gravierenden Trends verändern natürlich vieles. Die Natur, die Pflanzen und die Tierwelt. Und sie verändern das Leben der Menschen vor Ort. Zum Beispiel auch den Tourismus. Dem Skitourismus stehen magere Zeiten bevor, resümiert das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg. Die großen Herausforderungen und viele Bedrohungen durch den Klimawandel liegen freilich in anderen Sektoren. Einschneidend werden die Veränderungen sein, die der Forstwirtschaft bevorstehen. Jürgen Bauhus, Professor für Waldbau an der Universität Freiburg, erforscht die Belastung der Wälder durch den Klimawandel. Viele Baumarten seien vor allem den längeren Trockenzeiten, mit denen zu rechnen ist, nicht gewachsen. Dazu zählt auch die Fichte, Deutschlands wichtigste Wirtschaftsbaumart, die einen Großteil der Waldfläche des Schwarzwaldes ausmacht. Auch sie sei aufgrund ihrer Empfindlichkeit gegenüber Hitze und Trockenperioden massiv vom Klimawandel betroffen, sagt Professor Bauhus. Auf Höhenlagen ab 500 Metern sei die Weißtanne eine geeignete Ersatzbaumart. In tieferen Regionen werde man vor allem auf die aus Nordamerika eingeführte Douglasie setzen. Aber auch um Nadelbaumarten, die bisher nicht heimisch sind, werde man langfristig nicht umhinkommen, wie die Libanon-Zeder und die Schwarzkiefer. Ein Problem des Klimawandels ist auch die stärkere Ausbreitung des Borkenkäfers, der besonders die von Hitze und Trockenheit geschwächten Bäume befällt. Das zeigte sich auch im Sommer 2018. Landesforstpräsident Max Reger nannte die Situation dramatisch. Und auch für das Jahr 2019 rechnen Waldexperten mit enormen Schäden durch die Borkenkäfer. Mitunter ist von der womöglich größten Plage seit 1945 die Rede, mit entsprechend hohen wirtschaftlichen Verlusten. Unter den Laubbäumen ist die Eiche wegen ihrer tiefen Wurzeln ein Hoffnungsträger. Die Buche ist hingegen weniger trockenresistent. Aber auch Arten, die bisher wenig verbreitet sind, sollen an Bedeutung gewinnen, wie der Speierling oder die Elsbeere. Wir bevorzugen einheimische Arten, aber ganz ohne fremde Arten wird es nicht gehen, sagt Bauhus. Zumal 2 Laubbaumarten in Deutschland aufgrund eingewanderter Schädlinge akut bedroht sind. Die Esche hat bei uns keine Zukunft mehr. Die Ulme ist schon verloren, sagt der Freiburger Waldbauspezialist. Die Esche stirbt durch einen Pilz, der sich wohl nur aufgrund der gestiegenen Durchschnittstemperaturen in Mitteleuropa überhaupt durchsetzen konnte. Die Ulme an einen Pilz, der aus Ostasien eingeschleppt wurde. Was mit dem klimabedingten Einzug invasiver Tier- und Pflanzenarten, also solche aus anderen Regionen der Erde, die in unserem Ökosystem nicht etabliert sind, noch an Verwerfung drohen kann, ist nicht absehbar. Schadinsekten wie die Kirschessigfliege und die Walnussfruchtfliege, die nach Deutschland eingewandert sind, können hier zunehmend überwintern. Man wird sie also nicht mehr los. Auch Überträger von Krankheiten des Menschen, wie etwa die asiatische Tigermücke, finden immer bessere Lebensbedingungen in Mitteleuropa. Betroffen vom Klimawandel ist die Landwirtschaft nicht nur durch neue Schädlinge. Die Vegetationsperiode ist um 2 Wochen länger geworden, sagt der Freiburger Klimaforscher Glaser. Das Frühjahr komme heute 10 bis 12 Tage eher, der Herbst 2 bis 4 Tage später. Durch die Klimaveränderung erhöht sich zudem das Risiko von Trockenheit im Sommer. Der Hitzesommer 2018 hat es gezeigt, indem er deutschen Landwirten Ernteausfälle in Milliardenhöhe brachte. Und das ist wohl erst der Anfang, denn laut Umweltbundesamt ist je nach Menge des zukünftigen CO2-Ausstoßes mit einer globalen Erwärmung zwischen 1,8 und 4 Grad Celsius bis zum Jahr 2100 zu rechnen. Damit würde sich die Temperatur auf unserem Planeten in einem Tempo verändern, das es in den zurückliegenden 10.000 Jahren noch nicht gegeben hat. Der Klimawandel trifft nicht nur den Ackerbau, sondern auch Sonderkulturen wie den Weinbau. Ebenso trifft er die Viehwirtschaft, die in den vergangenen Jahren bereits zeitweise mit Futterknappheit zu kämpfen hatte, weil die Wiesen infolge der Regenarmut nicht genügend Grünfutter hergaben. Um Anpassungsstrategien für die Zukunft zu erkunden, wurden in den letzten Jahren diverse Forschungsprojekte lanciert. Das Fazit, wie sollte es anders sein, lautete, für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, den Naturschutz und auch den Tourismus werden sich die Wirtschaftsbedingungen ändern. Im Pflanzenbau sei der verstärkte Anbau von hitze- und trockenheitsresistenten Sorten gefragt. Zudem sei eine konservierende Bodenbearbeitung sinnvoll, die darauf abzielt, möglichst viele Pflanzenrückstände der vorherigen Kultur an der Bodenoberfläche zu belassen, statt sie unterzugraben. So lassen sich Bodenerosionen bei Starkregen ebenso verhindern wie zu starker Austrocknung bei Hitze. Für die Landwirtschaft gibt es zudem das EU-Projekt AgriAdapt, das ebenfalls herausarbeiten will, wie die Betriebe weniger anfällig für die Risiken des Klimawandels werden. Darüber hinaus ist auch die Wasserwirtschaft betroffen, gleich zweifach. Zum einen wegen der häufigeren Trockenperioden, zugleich aber auch durch die verstärkten Starkregenereignisse. Denn weil wärmere Luft mehr Wasser aufnehmen kann, liegt es nahe, dass diese Mengen vermehrt in Form von heftigsten Regenfällen niedergehen werden. Zwar seien die Trends bei den Niederschlägen schwerer zu erkennen als bei der Temperatur, muss auch der Freiburger Klimaprofessor Glaser einräumen, aber es gebe zunehmend Hinweise darauf, dass vermehrte Starkregen ein klimatologischer Trend sein könnten. Um die Schäden durch Starkregenereignisse gering zu halten, spielt die Bauleitplanung eine entscheidende Rolle. Es sollten möglichst viele unversiegelte Flächen erhalten und neue geschaffen werden. Denn jeder Quadratmeter Boden, auf dem Wasser versickern kann, reduziert die Hochwassergefahr. An diesen Flächen allerdings herrscht in den Städten oft ein Mangel, was neben vermehrten Starkregen durch Klimaveränderungen auch eine Ursache von Überflutungen sein kann. An den Flüssen sollten unterdessen, so das Land Baden-Württemberg, Auenflächen und naturnahe Überflutungsflächen gesichert, zum Beispiel durch Flächenfreihaltung, gefördert und reaktiviert, soweit sinnvoll auch Dämme zurückverlegt, sowie Moore und Feuchtgebiete erhalten und reaktiviert werden. Durch die Trockenheit dagegen kann auch die Trinkwasserversorgung leiden. Auch im Herbst 2015 versiegte im eigentlich regenreichen Schwarzwald manche Quelle aufgrund der anhaltend fehlenden Regenfälle. Im Frühjahr 2017 wurden dann an vielen Orten im Schwarzwald bereits die niedrigsten Grundwasserstände für diese Jahreszeit seit 30 Jahren gemessen, bevor im Sommer 2018 die Schüttung mancher Quellen noch weiter zurückging. Indes leidet auch die Schifffahrt auf den großen Flüssen, etwa auf dem Rhein, durch das Niedrigwasser, wie sich im Herbst 2018 drastisch zeigte. Frachtschiffe konnten weniger Ladung aufnehmen als üblich, weil sie ihren Tiefgang verringern mussten. Im Oktober gab Deutschland sogar einen Teil seiner strategischen Ölreserven frei, um die Lieferengpässe, die durch den niedrigen Pegel im Rhein auftraten, zu überbrücken. Somit sind die wirtschaftlichen Folgen von Extremwitterung vielfältig. Was den Flüssen und Bächen und damit letztlich auch dem Grundwasser unterdessen zunehmend fehlt, sind auch die Schmelzwässer aus den Mittelgebirgen und den Alpen. Denn im Altschnee stecken oft große Mengen an Wasser. Mit unter 300 bis 500 Liter pro Kubikmeter. Und idealerweise tauen diese Schneemassen nach und nach ab und liefern damit noch lange bis in das Frühjahr und den Sommer hinein stetigen Wasserfluss. Wasserreserven, von denen es, wenn im Winter weniger Schnee liegen bleibt, in Zukunft immer weniger geben wird. Auch das ist ein Beispiel dafür, dass sich manche Folgen des Klimawandels erst mittelbar zeigen. So ist davon auszugehen, dass viele Konsequenzen, die aus der Verschmutzung der Atmosphäre mit CO2 resultieren, aufgrund der Komplexität der Zusammenhänge heute noch gar nicht absehbar ist. Eins steht jedoch fest, je weiter der CO2-Gehalt steigt, umso drastischer werden sich die Lebensverhältnisse ändern. Im Schwarzwald genauso wie global.
Unser dritter Artikel zur Umweltkrise erschien in dem Südlink im Juni. dem Nord-Süd-Magazin des Inkotta-Netzwerkes. Und dieses setzt sich seit 46 Jahren für, also das Inkotta-Netzwerk setzt sich seit 46 Jahren für Gerechtigkeit weltweit ein und gegen den Hunger in der sogenannten Dritten Welt. Und der Schwerpunkt der Südlink im Juni ist der deutsche Kolonialismus. Und wir haben uns aber einen Artikel aus dieser Zeitschrift ausgesucht, wo es um die Klimadebatte geht. Und der Artikel heißt »Gefahren der Klimadebatte«. Die Verkürzung von Klimapolitik auf CO2 bremst eine umfassende ökologische und soziale Transformation.
Die Analysen zahlreicher ForscherInnen über den Klimawandel sind durchaus differenziert. Demnach haben wir es mit einer vielschichtigen Umweltkrise zu tun. In der politischen Wirklichkeit beschränken sich die Debatten häufig jedoch auf die Verringerung des Ausstoßes von Kohlendioxid. Andere Dimensionen wie die Bedrohung der Biodiversität erhalten hingegen viel weniger Aufmerksamkeit. Höchste Zeit, daran etwas zu ändern. Ein Plädoyer. Es ist ja nicht so, dass über das Artensterben nicht geredet würde. Es wird sogar sehr viel geredet. Und es fehlt nicht an Weckrufen. Der letzte und bisher mächtigste ist der Anfang Mai veröffentlichte, groß angelegte Bericht der Vereinten Nationen zum Artensterben. Die Menschen sind dabei, ihre eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören, warnte auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze. Die Herausforderungen beim Artensterben sind ähnlich groß wie beim Klimawandel. Darum hoffe ich, dass der Bericht eine vergleichbare politische Dynamik auslöst. Gut gesagt, aber was sind die Konsequenzen? Eigentlich wissen es alle. Die globale Umweltkrise ist multidimensional, Klimawandel dabei nur ein Aspekt. Die wohl populärste Systematisierung stammt von dem schwedischen Forscher Johan Rockström, dem heutigen Co-Direktor des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung. Im Jahr 2009 stellte er 9 planetare Grenzen vor, die er mit seinem damaligen Team am Stockholm Resilience Center identifiziert hatte. Ganz im roten Bereich liegt der Verlust der genetischen Vielfalt, der laut Rockströms Forschungsergebnissen weiter vorangeschritten und bedrohlicher als der Klimawandel ist. Demnach wäre der Verlust der Biodiversität nicht nur eine ähnliche, sondern sogar eine größere Herausforderung als der Klimawandel. Das sieht etwas nach Opferkonkurrenz aus, und die ist durchaus vorhanden, denn es gibt schließlich nicht nur die Klimakonvention, sondern auch die Konvention über die biologische Vielfalt, beide 1992 in Rio de Janeiro verabschiedet. In den Ergebnissen verbindet sie eine gewisse Erfolgslosigkeit, aber in der Aufmerksamkeitskonkurrenz fällt die Konvention über biologische Vielfalt weit hinter die Klimakonvention zurück. Dabei gibt man sich doch Mühe. Nach dem Vorbild des Weltklimarats IPCC wurde ein Biodiversitätsrat mit der sperrigen Abkürzung IPBES, Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, eingerichtet. Dieser tagte Anfang Mai in Paris und veröffentlichte eine umfassende Bestandsaufnahme über den Zustand der globalen Artenvielfalt. Über all das wird geflissentlich berichtet, aber irgendwie springt der Aufmerksamkeitsfunken nicht über. Ganz anders beim Klima, da mischt Greta Thunberg seit vergangenem Jahr den Politikbetrieb auf und bringt unzählige SchülerInnen auf die Straße. Der Kampf gegen den Klimawandel hat ein populäres Gesicht bekommen, eine Ikone. Der Befund ist eindeutig. Trotz differenzierter Analysen sind die globalen Umweltkrisen nun erfolgreich als Klimakrise geframed. Klima über alles, der Rest kommt dann. Das ist mehr als ein Marketingproblem, es geht um etwas ganz anderes. Denn durch das Überborden der Klimafrage ist die multiple Umweltkrise auf einen Faktor reduziert worden. Klimapolitik ist de facto zu einem Kampf gegen CO2-Emissionen geworden. It's CO2, stupid, scheint es uns überall entgegenzuschallen. Anders als in der komplexen Welt der Biodiversität ermöglicht der Klimareduktionismus eine simple und eingängige Kommunikation. Jeder kennt das 2,0 oder 1,5 Grad Ziel, aber wer kennt schon die Aichi-Ziele der Konvention über biologische Vielfalt? Die Umdefinition der globalen Umweltkrise zu einem Krieg gegen CO2-Emissionen ist nicht nur aufgrund der Verkürzung problematisch, er weist auch in die falsche Richtung. Es wird suggeriert, unsere imperiale Lebensweise, unser Konsum an Materialien, unser Verkehrsmodell könnten einfach fortgeführt werden, sofern wir es denn CO2-neutral hinbekommen. Der CO2-Reduktionismus ist ein Gegenentwurf zu einer umfassenden ökologischen und sozialen Transformation. Natürlich sehen die meisten KlimaretterInnen den Klimawandel nicht als isolierten Faktor. Und natürlich sind positive Rückkopplungen zwischen dem Erhalt der Biodiversität und der Bekämpfung des Klimawandels möglich. So ist man sich weitgehend einig, dass artenreiche Laubwälder dem Klimawandel besser widerstehen können als Monokulturen. Aber wenn es zu praktischen, politischen Vorschlägen kommt, besticht die CO2-Logik durch Einfachheit und Umsetzbarkeit. Dies wird durch die Omnipräsenz der Forderung nach einem Preis für CO2 als Lösung für alles verstärkt. Es ist inzwischen kaum noch möglich, dagegen zu argumentieren, ohne marginalisiert zu werden. Aber der Preis auf CO2 ist kein guter Wegweiser für eine ökologische Transformation. Ein kleines Beispiel. Die CO2-Bilanz von Hühnerfleisch ist besser als die von Gemüse. Wer das nicht glaubt, kann es in der WWF-Broschüre Klimawandel auf dem Teller auf Seite 27 nachlesen. Das liegt an der Massentierhaltung und der so klimafreundlich kurzen Lebensdauer der Hühner. Die pure CO2-Bilanz spricht für die Massentierhaltung. Und noch für vieles andere, etwa für Atomenergie. Das ist zwar für Deutschland kein Thema, aber in Europa sehr wohl. Im Energiemix Schwedens stammen 40% der Stromerzeugung aus Atomkraft, begünstigt durch die CO2-Besteuerung. Auch die heftig kritisierten Agrartreibstoffe, Biosprit, können auf eine Renaissance hoffen. Man schaue nur in die Studie des Vereins CO2-Abgabe e.V., in dem sich angesehene KlimaschützerInnen engagieren. In seinen Szenarien soll der Anteil der Agrotreibstoffe am Energiemix deutlich erhöht werden. Bedrohlicher aber ist, dass uns von Klimakonferenzen und den Berichten des IPCC immer intensiver entgegenschallt, es gehe nicht ohne negative Emissionen. Das Wort Monster dringt immer mehr in die Umgangssprache, zumindest der Klimadiskurse ein. Bioenergie mit CO2-Speicherung soll diese Wunder vollbringen, verbunden mit massiven Aufforstungen. Flächen vor allem im globalen Süden sollen unseren angeblich unverzichtbaren CO2-Konsum kompensieren. Darauf laufen viele Klimalösungen hinaus. Mit dem Ziel, die Biodiversität zu bewahren, ist dies kaum vereinbar. Und eine ganze Kohorte von VerkünderInnen falscher Lösungen bringt sich bereits in Stellung. Sie propagieren Gentechnologie, synthetische Biologie, Big Data und natürlich Geoengineering, alles neu legitimiert durch den Klimawandel. Die Dringlichkeit zu betonen, mit der etwas gegen den Klimawandel getan werden muss, ist angesichts der skandalösen Untätigkeit der Politik verständlich. Aber das kann auch dazu führen, alles zu akzeptieren, was im Krieg gegen CO2 Erfolge verspricht. Die Klimakrise ist nämlich kein Blockbuster, in dem die guten KlimaretterInnen gegen die bösen Trumps und Bolsonaros dieser Welt stehen. Die Welt ist komplexer und unter den Fahnen der Klimarettung werden immer mehr gefährliche Lösungen propagiert. Angesichts der existierenden und beschworenen Dringlichkeit für Komplexität zu plädieren, ist schwierig, aber notwendig. Die Debatte um Biodiversität darf daher nicht marginalisiert werden. Sie reflektiert zumindest, wie komplex das Netz des Lebens ist, das mehr ist als eine CO2-Bilanz. Und der zweite, große blinde Fleck der Klimadebatte sollte ebenfalls nicht vergessen werden, die Ungleichheit. Es sind nicht wir, die Menschen, sondern global gesehen eine kleine Minderheit, die den Großteil der natürlichen Ressourcen verbraucht und das meiste Kohlendioxid emittiert. Der Dringlichkeitsdiskurs darf uns nicht mit einer Welt versöhnen, in der ein Preis auf CO2 als Allheilmittel gilt, das Verbot von SUVs oder Kurzstreckenflügen aber undenkbar ist. Daher ist die Panik, die Greta propagiert, zwiespältig. Panik verengt den Blick, sie bereitet den Boden, alles im Kampf gegen CO2 zu akzeptieren.
Von der Umweltkrise kommen wir zu der drohenden Illegalisierung des Tor-Netzwerkes. Das Tor-Netzwerk ist die Möglichkeit, anonym im Internet zu surfen. Zu der Studie von Reporter ohne Grenzen gibt es auch einen Artikel bei netzpolitik.org. Wir fanden aber diesen Artikel, der bei Golem, den IT-News für Profis, was sich erstmal nicht so sympathisch anhört, inhaltlich besser. Und deshalb hört ihr jetzt den Artikel Studie vom Reporter ohne Grenzen zum Sicherheitsgesetz 2.0. Reporter ohne Grenzen. Studie kritisiert Darknet-Paragraph als unnötig. Die Betreiber von Plattformen im Darknet können laut einer Studie bereits nach geltendem Recht geahndet werden, wenn dort mit Illegalem gehandelt wird. Ein eigens dafür geschaffener Straftatbestand könne jedoch den Betrieb von Plattformen im Internet und Anonymisierungsdiensten gefährden. Der Betrieb von Darknet-Marktplätzen soll unter Strafe gestellt werden. Ein entsprechender Passus findet sich sowohl in einem Gesetzentwurf des Bundesrates als auch im Entwurf des IT-Sicherheitsgesetzes 2.0. Die Studie Angriff auf die Anonymität im Internet von Reporter ohne Grenzen untersucht die Auswirkungen des neuen Straftatbestandes sowie dessen juristische Begründung. Ein eigener Straftatbestand für den Betrieb von Handelsplattformen im Darknet sei notwendig, da deren Betreiber eine Beihilfe zu dort begangenen Straftaten nur schwer nachgewiesen werden könne, heißt es aus Polizeikreisen und in der Begründung des Gesetzentwurfs. Dem widersprechen die Autoren der Studie, Moritz Bartel, Vorstand der Zwiebelfreunde, Daniel Moosbrugger, Referent für Internetfreiheit bei Reporter ohne Grenzen und Christian Rückert, Akademischer Rat auf Zeit am Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Unter den Straftatbestand des Handels mit Betäubungsmitteln fällt auch die Vermittlung von entsprechenden Geschäften, also etwa das Betreiben einer entsprechenden Handelsplattform im Internet. Betreibt jemand diese eigennützig, also um Gewinn zu erzielen, fällt er unter den Straftatbestand. Betreibt er die Plattform nur aus ideellen Motiven, könne er immer noch wegen Verschaffung oder öffentlicher Mitteilung einer Gelegenheit zum Erwerb oder zur Abgabe von Betäubungsmitteln belangt werden. Zudem könne er wegen Beihilfe zum Handeltreiben bestraft werden, heißt es in der Studie. Auch beim Waffenhandel sei bereits die Vermittlung des Vertriebs strafbar. Bei Kinderpornografie könnten Betreiber von entsprechenden Plattformen selbst dann belangt werden, wenn sie nicht mit den Inhalten in Kontakt kämen, da bereits Informationen über Bezugsquellen oder Betrachtungsmöglichkeiten als Tathandlung des Bewerbens unter Strafe stehe. Bei anderen Delikten können die Betreiber von Handelsplattformen im Darknet wegen Beihilfe belangt werden. Diese stelle allgemein die Förderung oder Ermöglichung fremder Straftaten unter Strafe, heißt es in der Studie. Mit dieser Argumentation habe auch das Landgericht Karlsruhe den Betreiber von Deutschland im Deep Web, DIDW, verurteilt. Obwohl das Landgericht keine einzelnen Verkäufe von Betäubungsmitteln nachweisen und noch nicht einmal die potenziell beteiligten Nutzer identifizieren konnte, wertete es bereits das Erstellen von Preislisten und Lichtbildern von Betäubungsmitteln als Werbung für Betäubungsmittel, heißt es in der Studie. Der Angeklagte habe hierzu Beihilfe geleistet, da er das entsprechende Verhalten zumindest billigend in Kauf genommen habe. Die Studie resümiert, dass die These des Gesetzentwurfs, wonach Betreibern von Handelsplattformen eine Beihilfe nur schwer nachgewiesen werden könne, nicht haltbar sei. Eine Rechtslücke bestehe also nicht. Der neue Straftatbestand könne hingegen verheerende Auswirkungen auf Plattformen im Internet, Anonymisierungsdienste und Journalisten haben. Der neue Straftatbestand setzte bereits weit im Vorfeld strafbare Handlungen an, heißt es in der Studie. Die Abgrenzung von anderen Internetdiensten finde über die Ausrichtung des Zweckes oder der Tätigkeit auf die Förderung fremder Straftaten statt. Dies lasse sich beispielsweise über schlecht zusammengestellte AGBs, das tatsächliche Angebot auf der Plattform sowie den Umgang der Betreiber mit Hinweisen auf den Handel von illegalen Gütern festmachen. Durch den Gesetzentwurf könnten alle Plattformen im Internet durch die Hintertür dazu gezwungen werden, die eingestellten Inhalte auf illegale Waren und Dienstleistungen zu überprüfen. Denn wird das tatsächlich vorhandene Angebot illegaler Güter auf den Plattformen zu groß, liegt die Annahme der Ausrichtung des Zwecks auf die Förderung fremder Straftaten durch die Strafverfolgungsbehörden nahe, schreiben die Autoren der Studie. Dies widerspreche der europäischen E-Commerce-Richtlinie. Mit einer nahezu beliebigen Begründung eines Anfangsverdachtes könne gegen Betreiber von Plattformen ermittelt werden, mitsamt einer Behinderung ihrer Arbeit und zahlreicher grundrechtseingreifender Ermittlungsmaßnahmen. Das betreffe mitnichten nur Handelsplattformen im Darknet, sondern auch Betreiber von Tor-Servern, soziale Medien, Videoplattformen, E-Mail-Dienste und viele weitere. Dies könne dazu führen, dass Menschen ihre Grund- und Freiheitsrechte nicht mehr wahrnehmen und beispielsweise auf die Verwendung oder den Betrieb von Anonymisierungsdiensten verzichteten. Diese sogenannten Chilling-Effekte zeichnen sich bereits in einer Verunsicherung der Betreiber von Tor-Servern in Deutschland ab. Im Moment würden rund ein Drittel der Tor-Server in Deutschland betrieben, heißt es in der Studie. Zwar enthalte der Gesetzentwurf Ausnahmen, diese erstrecken sich aber auf rein journalistische Angebote und umfassten beispielsweise den Einsatz eines anonymen Briefkastens im Tor-Netzwerk mit der Software SecureDrop. Doch bereits der Einsatz der Software durch WikiLeaks falle nicht unter die Ausnahmetatbestände. Setzten Journalisten Tor oder die darauf aufbauende Software Onion Share ein, um beispielsweise Zensur in einem Land zu umgehen oder sicher und anonym Dateien zu übermitteln, falle dies ebenfalls nicht mehr unter den Ausnahmetatbestand. Für Nichtregierungsorganisationen gäbe es ohnehin keine Ausnahme. Reporter ohne Grenzen und Zwiebelfreunde betreiben etliche Tor-Server, um den Anonymisierungsdienst und nicht zuletzt die Arbeit von Journalisten zu unterstützen. Der Bedarf an anonymer Online-Recherche ist im Zuge der globalen Massenüberwachung jedoch gerade im Journalismus in den vergangenen Jahren stark angestiegen, heißt es in der Studie. Auch Betreiber von VPN und Tor-Servern könnten in Konflikt mit dem neuen Straftatbestand geraten, da die Dienste auch von Kriminellen genutzt würden. Eine inhaltliche Kontrolle der durchgeleiteten Kundendaten ist technisch häufig nicht mehr möglich oder würde zumindest die zum Beispiel für journalistische Nutzung notwendige Anonymität konterkarikieren, schreiben die Autoren. In ihrem Fazit empfehlen sie, den neuen Darknet-Paragraphen nicht zu verabschieden, da keine Strafbarkeitslücke existiere und diese entsprechend auch nicht geschlossen werden müsse. Erst kürzlich hatte auch der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber, SPD, den neuen Straftatbestand kritisiert. Durch das geplante Gesetz gerieten Unschuldige ins Visier der Behörden. Im Februar hatte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Günther Krings, CDU, auf dem Europäischen Polizeikongress erklärt, dass das Darknet in Demokratien keinen legitimen Nutzen habe. Der folgende Redner, Wolfgang Sobotka, ÖVP, Präsident des österreichischen Nationalrates, sprach sich gegen Anonymität und Datenschutz aus und lobte China für die Analyse der dortigen Bürger. Von der drohenden Illegalisierung des Tor-Netzwerkes kommen wir zu einer Homepage, die es sich lohnt zu besuchen, mit oder ohne Tor, und zwar ari-doc.org. Auf dieser Homepage findet ihr die Dokumentation der ARI-Doku, und zwar die tödlichen Folgen der BRD-Flüchtlingspolitik, und diese sind neu wieder erschienen. Und hierzu gab es einen Artikel am Freitag in der Jungen Welt, also Freitag letzte Woche. Und dieser Artikel heißt Tödliche Folgen einkalkuliert. Bilanz der BRD-Flüchtlingspolitik. Berliner Initiative dokumentiert deutlichen Anstieg von Selbstverletzungen und Suiziden.
Die Anzahl der Suizide unter Geflüchteten hat sich in den vergangenen Jahren verfünffacht. Das ist nur eine von vielen Angaben, die die Dokumentationsstelle der antirassistischen Initiative Berlin, ARI, in ihrem Bericht zu den Folgen der bundesdeutschen Flüchtlingspolitik anführt. Die Dokumentation, die seit der einschneidenden Verschärfung des Asylrechts 1993 erscheint, listet jährlich Verletzungen und Angriffe auf, die ARI als Folge der repressiven Gesetzgebung sieht. In den Jahren 2016 und 2017 hat die Dokumentationsstelle 39 bzw. 30 Suizide von Flüchtlingen registriert. Den meisten von ihnen war der Antrag auf Asyl abgelehnt worden oder sie standen bereits kurz vor der Abschiebung. Im Jahr 2018 wurden bislang 19 Selbsttötungen erfasst. Mit Nachmeldungen sei aber noch zu rechnen, teilte die Initiative am Donnerstag gegenüber Junge Welt mit. Zum Vergleich, von 2000 bis 2015 gab es im Schnitt 6 Suizide unter Geflüchteten pro Jahr. Nach jetzigem Stand hätten im vergangenen Jahr weitere 224 Flüchtlinge sich selbst verletzt oder versucht, sich zu töten. Die ARI spricht von einer Vervierfachung bei diesen Zahlen. Immer wieder schluckten Menschen aus Verzweiflung Rasierklingen, wenn ein Abschiebekommando der Polizei vor der Tür steht. 13 Flüchtlinge seien im Rahmen von Abschiebungen verletzt worden. Die Dokumentation spiegelt diese Zahlen nicht nur als bloße Statistik, sondern die stellt Fall für Fall vor. So lässt sich detailliert nachlesen, wie eine schwangere Nigerianerin nach Italien zurücküberstellt wurde, obwohl sie angab, von einer kriminellen Bande eben dorthin gebracht und zur Prostitution gezwungen worden zu sein. In der mit Ungeziefer und Ratten verseuchten Unterkunft in Italien wurden ihre Klagen über heftige Bauchschmerzen ignoriert. Sie erlitt schließlich eine Fehlgeburt, die sie ohne ärztlichen Beistand überstehen musste. Von Mitgliedern des kriminellen Netzwerkes wurde sie erneut entführt, nach Österreich verschleppt, von wo sie wiederum nach Deutschland floh. In der Dokumentation finden sich zahlreiche solcher erschütternde Berichte, etwa der einer hochschwangeren Frau, die durch eine Abschiebung von ihrem 5-jährigen Kind getrennt werden sollte. Sie wehrte sich auf dem Flughafen und warf sich auf das Rollfeld. Dadurch konnte sie zwar ihre Abschiebung verhindern, das Jugendamt entzog ihr daraufhin aber wegen angeblicher Gefährdung des Kindeswohls das Sorgerecht für den 5-Jährigen. Erst ein Verwaltungsgericht kippte diesen Beschluss wieder. Völlig kaltherzig und inhuman ist auch der Umgang mit einem 18-jährigen Armenier, der als 15-Jähriger zu seinen todkranken Eltern nach Deutschland gekommen war, um bei deren Pflege zu helfen. Gleichzeitig lernte er Deutsch und absolvierte die Fachoberschule. Dennoch wurde er nach Erreichen des 18. Lebensjahres abgeschoben. Bemühungen um seine legale Rückkehr waren zwar schließlich erfolgreich, seine Mutter konnte er jedoch nicht mehr lebend wiedersehen. Die Dokumentation basiert auf Zusammenstellung von Presseberichten, Meldungen von Flüchtlingsräten und Anfragen in Landtagen. Vollständig sei sie aber keinesfalls, betont ARI. Die seit 1993 über 12.000 gesammelten Einzelgeschehnisse machten deutlich, welche Gewalt auf geflüchtete Menschen von Ämtern, Gerichten und Polizei, aber auch von Seiten rassistischer Menschen im öffentlichen Raum einwirkt. Seit vorigem Jahr unterhält die Initiative auch eine Recherchedatenbank im Internet.
Abschließend wollen wir mit der IZ3W aus Freiburg, ihrer Juli-August-Ausgabe, nach Algerien schauen, wo ein Diktator zurücktreten musste und der Stand der dortigen Revolution.
Welche Revolution? Die algerische Protestbewegung will keine Militärherrschaft, sondern Befreiung. Jüngst veröffentlichte der Verlag Franz Fanon in Tizi Ouzou den Sammelband »Die Revolution des Lächelns«. Sein Titel nimmt einen Ausdruck auf, der von den Medien vielfach verwendet wird, um die aktuelle Protestbewegung in Algerien zu charakterisieren. Ein anderes Buch, das kurz darauf in Algerien vom Dichter Amin Khan im Verlag Hihab herausgegeben wurde, trägt den Titel Marsha, Laufen und ist Teil des Projekts Wir Andern, Elemente für ein Manifest des glücklichen Algeriens. Es wurde 2016 ins Leben gerufen, zu einer Zeit, in der es sich unwirklich anhörte, in Algerien von Glück zu sprechen oder sich eine Erhebung der Bevölkerung vorzustellen. Doch das Lächeln hatte trüben Mienen vertrieben. Das Glück scheint den Algerierinnen nur noch ohne Immigration erreichbar zu sein. Das Wort Revolution, das lange vom bewaffneten Kampf gegen den französischen Kolonialismus besetzt war, nimmt zeitgenössische und friedliche Züge an. Seit den landesweiten Demonstrationen ab dem 22. Februar ist alles offen. Die Optimistinnen können das Unglaubliche glauben und die Pessimistinnen sehen die nächste Katastrophe kommen. Und was hat die Bewegung bisher erreicht? Da ist vor allem Bouteflikis Amtsverzicht am 2. April. Es kam durch den vereinten Druck der Straße sowie des neuen starken Mannes des Übergangs, Ahmed Gaider Salah, zustande. Der Staatschef hat sich vom Präsidenten distanziert, um sich vorgeblich auf die Seite der Bevölkerung zu stellen. Die Forderung nach einem Systemwandel nannte dieser Vertreter der militärischen Institution jedoch unrealistisch. Seit der algerischen Unabhängigkeit 1962 spielt das Militär eine bedeutende politische Rolle. Je mehr Gaid Salah die Demonstrierenden jedoch zur Vernunft aufrief, umso mehr reklamierten diese ihren Wunsch, in einer Republik und nicht in einer Kaserne zu leben. Die wichtigste Errungenschaft der Bewegung bleibt ohne Zweifel die Wiederaneignung des öffentlichen Raumes durch große Teile der Gesellschaft, auch wenn diese Aneignung prekär ist und vieles an Selbstjustiz in einem autoritären Regime erinnern kann. Einige der Protestierenden demonstrieren zum ersten Mal zwischen Begeisterung und Konfusion. Abgesehen von den Demonstrationen, die seither jeden Freitag stattfinden, gingen Verbände etwa von Studierenden, Beamtinnen oder Richterinnen eigens auf die Straße. Zur Situation am Arbeitsplatz wurden zahlreiche soziale Konflikte ausgetragen. Ihnen wurde jedoch medial geringe Aufmerksamkeit geschenkt. Dies trug dazu bei, die sozialen Aspekte dieser Bewegung zu kaschieren. Tatsächlich erkämpften beispielsweise die Hafenarbeiterinnen von Mastaganem Anfang Mai Lohnerhöhung sowie eine Auszahlung für die Streiktage. In Sidi Bel Abbes wurde der Elektroindustriekomplex ENI 10 Tage lang von jungen Arbeitslosen besetzt, die ihre Einstellung forderten. Zuvor hatten sie bereits mit einem Sit-in am Eingang des Areals auf ihre Forderung aufmerksam gemacht. Eine weitere Protestbewegung im Inneren der Union Générale des Travailleurs Algériens, einer staatlich integrierten Gewerkschaft, zielt auf die Wiederaneignung der Gewerkschaftszentrale durch die Arbeitnehmenden. Die Bewegung reklamiert eine kämpferische Haltung und bricht dabei mit der Führung des Generalsekretärs Abdelmadjid Sidi Saïd, der einst Bouteflika unterstützte und sich nun Gaid Salah zuwandt. Die Verbindung der Demokratiefrage mit der sozialen Frage kristallisiert sich dabei als der Schlüssel für die weitere Entwicklung heraus. Die Zukunft der Bewegung wird davon abhängen, wie sich die wachsende staatliche Repression ausprägen wird, aber auch, wie die Protestierenden darauf antworten werden. Sie werden Formen der Intervention anwenden müssen, die ihren Zielen gerecht werden, ohne damit aufzuhören, den Sturz des Systems, des Regimes und der Macht zu fordern. Den meisten ist inzwischen klar, dass die Freitagsdemonstrationen alleine nicht ausreichen werden, um die Situation zu ändern. Die Bewegung muss zu emanzipatorischen und radikalen Anliegen stehen, entgegen des moderaten Charakters der ersten Tage der Mobilisierung, die ebenso populär wie populistisch waren. Das Volk, in dessen Namen viele Protestierende zu sprechen vorgeben, ist noch weit entfernt von einer Einigkeit über gesellschaftliche Fragen. So müssen Grundsatzdebatten geführt werden, in der patriarchale und konservative Charakter der Gesellschaft zwar beachtet wird, indem man sich aber auf die mutigeren Teile der Gesellschaft stützt. Dies beginnt bei der Jugend, die die Mehrheit der Bevölkerung stellt und die den Fahrplan des selbsternannten Führers Gaid Salah ablehnt. Es geht darum, das Wort Revolution ernst zu nehmen, jenseits seiner ästhetischen und symbolischen Dimension, um ihr eine soziale und dezidiert befreiende Dimension zu geben, mit ihren unbequemen Fragen über Demokratie, Wirtschaft, Religion, Kultur oder Geschlecht werden die Algerierinnen im Rahmen autonomer Räte und Aktionen ihre zweite Revolution mit dem Triumph der Individuen und kollektiven Rechte besiegeln. Das war der linke Medienspiegel im Juli 2019. Alles weitere findet ihr online auch zu den Artikeln unter medienspiegel.blackblocks.org. Und tschüss.